Wenn gerade bei Kindern aus sozial schwächeren Elternhäusern Distanzunterricht so gut wie nichts bringt, sollte man ihn dann in Zukunft nicht unter allen Umständen vermeiden?
Also wir waren uns ja immer klar, dass Distanzunterricht nur die zweit- oder drittbeste Möglichkeit ist, eine Schule offen zu halten. Dass es natürlich immer besser ist, Präsenzunterricht zu machen. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, alle Lehrkräfte teilen. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass Distanzunterricht nichts bringt. Also Distanzunterricht, wenn Schulen gut ausgestattet sind, wenn zu Hause die Geräte da sind, wenn auch gewisse Regeln herrschen, dann kann der durchaus gute Lerneffekte haben.
Aber gerade bei Familien, wo die Eltern nicht so unterstützen können, und das ist ja nun was, worauf die Schulen ja gar keinen Einfluss haben. Gerade da scheint es ja wirklich Probleme zu geben, wie diese Studie auch zeigt, oder?
Es ist natürlich so, dass wir da im ersten Lockdown vor allem gesehen haben, dass wir viele Schülerinnen und Schüler ja quasi verloren haben im Distanzunterricht, nicht erreicht haben. Und da ist natürlich auch nachgebessert worden, also beispielsweise durch die 500 Millionen für Leihlaptops für Kinder, die zu Hause keinen Computer nutzen können, aber natürlich die Bildungsgerechtigkeit leidet.
Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass die vierte Welle nicht ganz so schlimm wird, weil ja auch viele andere Umstände diesmal anders sind. Welche weiteren Möglichkeiten außer Wechselunterricht oder Distanzunterricht sehen Sie denn, um damit umzugehen im neuen Schuljahr dann?
Ja, also ich glaube, dass die Bildungspolitik gut beraten ist, sich einerseits tatsächlich wieder auf mehrere Szenarien vorzubereiten, also nicht komplett darauf zu verlassen, dass Präsenzunterricht auf jeden Fall voll stattfinden wird. Das sehen wir ja gerade in Großbritannien, dass hier dann doch neuere Infektionsentwicklungen dann Strich durch die Rechnung machen. Auf der anderen Seite natürlich auch alles zu tun, damit Gesundheitsschutz an Schulen hochgehalten wird, weil nur so ja auch dann möglichst lang Präsenzunterricht ermöglicht wird. Also ich meine, jetzt endlich mal die Schulen flächendeckend mit Raumluftfilteranlagen auszustatten und auch sonst dann an Schulen nicht vielleicht zu vorschnell auf weitere Gesundheitsschutzmaßnahmen wie etwa Maskenpflicht im Unterricht zu verzichten.
Wie läuft es denn mit den Luftreinigungsgeräten? Da gab es ja Bundeszuschüsse, auch die Länder zahlen teilweise Zuschüsse. Was ist da Ihr Eindruck? Wie viele Schulen haben da schon aufgerüstet?
Ja, also wir haben keinen genauen Überblick, aber es sind wenige Prozent der Klassenzimmer, die tatsächlich mit Raumluftfilteranlagen ausgestattet sind. Es gab ja auch nur wenige Länder, die eigenes Landesförderprogramm für mobile Raumluftfilteranlagen gemacht haben. Da mussten dann die Gemeinden die Schulträger noch 50% drauflegen. Das war vielen zu viel. Jetzt gibt es seit neuestem ein 500-Millionen-Programm für stationäre Raumluftfilteranlagen der Bundesregierung. Das wäre jetzt eine große Hausaufgabe für die Politik, die Sommerferien zu nutzen, diese stationären Anlagen einzubauen.
Im Moment wird ja gerade die Maskenpflicht, die Sie auch angesprochen haben, gelockert. Hier bei uns in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann sie fast überall wegfallen, weil die Inzidenzen so niedrig sind und weil ja auch zweimal die Woche getestet wird. Halten Sie das unter den Umständen für vertretbar auch?
Ja, ich glaube, man muss vorsichtig sein. Wir beim Lehrerverband sind jetzt nicht die medizinischen Experten, aber gerade Virologen warnen ja. Also man muss erst einmal sehen, die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen sind noch immer deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung, natürlich auch auf niedrigerem Niveau. Das ist schön, aber eben nicht so niedrig, wie suggeriert wird, wenn man die Gesamtzahlen sich anschaut. Und das ist natürlich die Gruppe, die zu 100% noch ungeimpft ist. Also bei den Erwachsenen haben wir doch jetzt eine relativ hohe Impfquote, bei den Kindern und Jugendlichen nicht. Das wird sich auch bis zum Herbst nicht sonderlich ändern.
Aber es ist ja auch die Gruppe, die am intensivsten getestet wird, muss man sagen.
Ja, also wenn man wirklich sicher gehen will, müsste man ja jeden Tag testen. Ja, also wir testen ja zweimal in der Woche oder einmal in der Woche. Je nach Bundesland ist das unterschiedlich.
Aber das ist immerhin mehr als in den meisten Unternehmen zum Beispiel.
Das ist richtig, ja. Aber die Versäumnisse und Unternehmen wollen wir natürlich auch an den Schulen nicht übernehmen.
Sie haben das Impfen angesprochen. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind ja inzwischen geimpft, deswegen müssen die sich ja eigentlich weniger Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen. Haben Sie denn da aktuelle Zahlen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer möglicherweise noch nicht geimpft sind und woran das liegt?
Also genaue Zahlen haben wir nicht. Die hat übrigens niemand, ja, weil das auch nirgends genau erfasst wird. Also Lehrer können sich ja sowohl in Impfzentren impfen lassen wie beim Hausarzt. Sie müssen das nicht mal an der Schule melden. Aber wir schätzen, dass etwa 50% der Lehrkräfte vollständig geimpft sind, mehr als in der Gesamtbevölkerung, und etwa 70-80% der Lehrkräfte eine Erstimpfung haben. Wir werden auch bis zum Ende des Schuljahres hier nicht alle geimpft haben, die eine Impfung wünschen, aber wir sind auf einem guten Weg.